Herzlich willkommen zum Löwenmamas Podcast, dein Podcast für ein spirituelles Familienleben und dass du dich nach diesem Podcast stark wie eine Löwin fühlst, um deinen Mama-Alltag in Liebe zu meistern. Hosted by Sura Yoga. Viel Spaß mit dieser neuen Folge. Liebe Sharon Brehm, schön, dass du da bist, heute in meinem Löwenmamas Podcast. Danke, danke, danke für deine Zeit. Live aus München dazu geschaltet und ich sitze hier in Basel und wir sprechen heute über das Thema Partnerschaft, Frau sein, vielleicht auch so ein bisschen die Rollenverteilung und auch Emotionen, die da so das ein oder andere Mal hochkommen können. Ich freue mich drauf. Ja, herzlich willkommen.
Ich freue mich so, bei dir im Podcast zu sein. Ich habe es dir gerade im Vorgespräch schon gesagt, mein Gefühl ist, dieser Podcast, der zelebriert so diese weibliche Kraft und Stärke, die so mächtig ist und wovon wir noch viel, viel mehr brauchen, aber die manchmal auch so ausgenutzt wird, ne, wo wir über unsere eigenen Grenzen gehen, wo wir merken, wow, wir leisten da ganz schön viel und wofür es leider noch nicht immer die Anerkennung gibt, die wir verdient haben.
Ja, total. Richtig schön. Danke für den Einstieg. Warum hast du dich denn für das Thema Partnerschaft irgendwann entschieden? Und jetzt, weil du bietest ja ein paar Therapien an, auch für Singles, machst du ja auch Einzelberatung, aber warum speziell für Paare?
Es ist, kennst du das, wenn du im Leben manchmal wie so lose Zöpfe hast, so Stränge, und plötzlich macht alles Sinn, weil all diese Zöpfe und Stränge, die ergeben dann plötzlich so einen ganz dicken Teppich. Und ich kann dir so ein paar Situationen nennen, die mich dazu gebracht haben, okay, ich möchte mit Paaren arbeiten. Von als ich 16, 17 war, hatte meine Freundin mir schon quasi das als Anrufbeantworter, als AB auf die Nachricht geschrieben, so, hier ist der Anrufbeantworter von Sexualtherapeutin Dr. Sharon Brehm mit 16 über Momente. Ich habe eigentlich Kulturanthropologie studiert und habe lange überlegt, als interkulturelle Trainerin nach dem Studium zu arbeiten, um irgendwann zum Punkt zu kommen, wie sollen wir denn mit Menschen, die eine andere Herkunft, eine andere Sexualität, einen anderen Werdegang haben als wir, friedlich sein, wenn wir das nicht mal in der Partnerschaft schaffen? Und selbst mit der Person, die wir mal wahnsinnig geliebt haben, die so verletzen können. Wir müssen woanders anfangen.
Und dann bist du aufs Thema Paartherapie gekommen und hast gesagt, hey, Erfolg beginnt zu Hause oder Frieden beginnt zu Hause.
Genau, also ich habe dann auch meine Doktorarbeit über binationale Paare geschrieben, und habe gemerkt, dass einfach diese Arbeit mit Paaren, die ist so, 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 so schön. Und es gibt noch nicht, ich meine, unser Körper zum Beispiel, der ist schon einigermaßen gut erforscht. Auch da gibt es Dinge, wo wir sagen, gerade um so einen weiblichen Körper, die kommen erst so hoch. Aber dass Beziehungen auch einen Teil haben, den wir verstehen können, der so nachvollziehbar ist, der nicht nur total irrational und ungreifbar ist, sondern auch eine Seite hat, die man verstehen kann, die es einem leichter macht. Das war so etwas, wo ich mir dachte, spannend. Da würde ich gerne noch mehr Wissen rausgeben, weil wir es leider nicht gelernt haben.
Ja, voll. Ne? Also ich finde es auch total schade, dass man sowas nicht in den Schulen lernt oder dass Kinder schon sowas lernen. Aber da kommen wir ja jetzt alle mehr hin. Also ich glaube, die Eltern von heute sind total bewusst, viele und machen bedürfnisorientierte Erziehung und so weiter. Also da werden wir bestimmt ganz tolle neue Wesen auch heranziehen oder sie begleiten.
Total.
Ja, beim Großziehen.
Du hast da so recht, man ist schon dabei. Es ist ein bisschen schwierig, weil man jetzt da sich selber, die Generation, die jetzt da Mütter wird oder sich überlegt, Mütter zu werden oder bewusst sagt, okay, ich nutze meine mütterlichen Energien woanders. Die dürfen sich gerade alle selbst reparenting.
Ja, genau. Total. Voll. Ja, dann lass uns auch mal tiefer ins Thema Paarbeziehung einsteigen. Ich finde das so ein spannendes Thema. Ich liebe das auch. Vor allen Dingen diese Energien zwischen männlicher und weiblicher Energie, weil es ist ja schon eine unterschiedliche Energie. Frauen sind so anders als Männer und ist ja auch gut so, weil gegenseitig können wir uns dann stärken und uns auch ergänzen, sage ich jetzt mal. Und ich fange jetzt direkt mal mit einem akuten Thema an, weil ich habe heute Morgen mit einer Freundin telefoniert und die hat gerade das Thema, sie ist sehr stark in der männlichen Energie, hat ein eigenes Business, hat eigene Mitarbeiter, ist sehr stark in der männlichen Energie und ihr Partner ist eher sehr in der weiblichen Energie. Es gleicht es aus, Aber in ihrem Urwunsch wünscht sie sich eigentlich Frau sein, entspannen, zurücklehnen, vom Mann getragen sein. Der Mann schenkt Blumen, der Mann hält die Tür auf, der Mann versorgt sie, ja, so. Also ist es irgendwie so ein Urwunsch, der einfach so in uns Frauen drin ist. Können wir mal diese Balance halten, wenn Mann zu weiblich ist und die Frau zu männlich? Oder wird es auf Dauer eh nicht klappen? Was ist da deine Ansicht dazu, zu dieser Rollenverteilung mit männlicher und weiblicher Energie?
Was ich erstmal beeindruckend und wunderschön finde, und ich weiß, das klingt jetzt paradox, aber deine Freundin klingt nach jemandem, der so gut in dieser männlichen Energie war und sein kann.
Ja,
Diese
total.
männliche, ne, also diese männliche Energie ist auch ein bisschen das, was sie bisher gelernt hat als Safe Space.
Ja, genau.
Und dass sie jetzt aber an einem Punkt ist, wo sie sagt, du, ich möchte diese andere Seite eigentlich auch erkunden. Ich habe jetzt für die Raum, ich habe für die Kapazität, ich habe Lust, nicht mehr in diesem Funktionieren sein zu müssen. Dazu möchte ich ihr erstmal gratulieren.
Ja.
Ne, weil das ist ja schon, sonst hätten die sich ja gar nicht so in diese Rollen so reinmanövriert. Das Zweite, was ich höre, ist, da ist so ein Wunsch danach, sich fallen lassen zu können. Ne, also beschenkt zu werden, emotionaler zu sein, nicht immer alles halten zu müssen, nicht immer funktionieren zu müssen. Aber da die Sorge ist, dass wenn ich das mache, dass mein Partner mich nicht fängt
Genau.
oder dass ich mich auf den dann doch nicht verlassen kann. Und darüber können wir reden. Wir können darüber in Kontakt kommen. So, ich habe da eine Angst. Wann kommt die Angst hoch? Ja, wenn ich mich um die Kinder kümmere, wenn ich die Rechnung bezahle, wenn ich die Tür aufmachen muss, wenn ich dir sagen muss, der Müll muss wieder raus. Das sind so Momente, in denen habe ich das Gefühl, dass ich in einer Rolle bin, in der ich mich nicht mehr wohlfühle. Und ich hätte so Lust, mit dir eine andere Seite von mir zu entdecken. Eine Seite, in der ich so sanft und liebevoll bin. Und mit großer Wahrscheinlichkeit wird ihr Partner sagen, die Seite hätte ich aber auch gern. Ich will gar nicht, dass du an mir rumnörgelst. Ich will gar nicht, dass du dauernd irgendwie das Gefühl hast, dass ohne dich die Welt untergeht. Oder dass du mich kontrollierst, finde ich eigentlich auch nicht so cool. Lass uns versuchen, das irgendwie anders zu machen und lass uns so einen Raum kreieren, in dem wir es mal so ganz sanft ausprobieren. Weil am Anfang wird es sich komisch anfühlen. Wir alle haben eine Fremdreaktion, die sagt, oh, jetzt soll ich einfach mal die Füße hochlegen und du machst? Seltsam.
Ja, ich glaube, da fühlen sich jetzt auch sehr viele Frauen angesprochen. So bei diesem, wir schmeißen den Haushalt, wir machen das, wir haben, unser Gehirn ist ja auch so aufgebaut, ne, dass Frauen einfach den Überblick immer über alles haben. Das ist ja so krass. Männer merken ja erst, dass das Toilettenpapier leer ist, wenn es nicht mehr da ist. Es ist so, ja. Und Frauen wissen es einfach schon 3 Wochen vorher so, wir dürfen wieder einkaufen und das kaufen, ne, so. Und das soll man einfach nicht mehr machen und dann soll man halt mal warten, bis es dann einfach kein Toilettenpapier mehr gibt. Oder was ist dein Tipp? Wie kann man da
Genau.
sanft reingleiten?
Das, was du sagst, da hast du so recht, ne? Und nicht nur, also es hat was mit Weiblichkeit zu tun, aber auch mit weiblicher Erziehung. Ne? Also ich glaube, in Deutschland, in der Schweiz, in Österreich ist man da eh schon ein paar Schritte weiter. Und trotzdem haben wahrscheinlich viele von uns gesehen, da waren Mütter, die alles gemacht haben. Und da sind Väter gewesen, die nur ab und zu Hause waren. Oder wenn, dann haben die geschlafen oder mit den Kindern gespielt. Und diese Bilder tragen wir natürlich weiter. Na, Weiblichkeit, ich kümmere mich um alles. Männer gehen arbeiten und machen uns zu Hause nichts. Schwierig. Ich glaube, um was es geht, ist, sich emotional sicher zu fühlen. Aber das ist natürlich nicht nur etwas, was wir uns selber geben könnten, sonst würden wir das ja schon machen. Wenn ich mir einfach sagen könnte, ich fühle mich emotional sicher, das Leben wäre viel leichter. Dann können wir nämlich weiterhin in unserem wunderbaren Schutzmechanismus bleiben, wo wir niemanden brauchen. Und zu sagen, ich brauche dich, aber bisher hast du dich nicht unbedingt als mitdenkend erwiesen, ist unsicher. Es braucht natürlich auch einen Gegenpart, der sagt, okay, ich will das. Das heißt, ich würde erstmal mit einer gemeinsamen Zukunftsvision starten und sagen, schauen wir in die gleiche Richtung. Weil wenn man gegenüber sagt, du, nee, ich finde es eigentlich ganz bequem, dass du dich immer ums Klopapier, die Kinder, um alles Mögliche kümmerst und ich will daran gar nichts ändern, dann habe ich da eine Antwort für mich. Die mag mir nicht gefallen, die finde ich vielleicht schwierig, aber dann weiß ich, okay, mit diesem Mann an meiner Seite kann ich das so nicht leben. Deswegen ist er vielleicht trotzdem ein toller Vater, ich muss mich nicht trennen, aber ich habe so eine Klarheit. Was ich damit dann mache, der ist so meine Geschichte. Wenn wir aber beide so ein Einverständnis dazu haben, dass wir uns verändern wollen, dann kann ich auch meine Ängste mitteilen. Und im Idealfall ist auf der anderen Seite jemand, der sie ernst nimmt. Klar, der wird vielleicht ein bisschen darüber lachen, weil der sich denkt, ich bin ein erwachsener Mann, ich habe auch vor dir überlebt. Aber du halt nicht. Du kennst ihn ja nur so, wie er mit dir gerade ist. Woher sollst du wissen, dass er als Student wirklich sehr, sehr, keine Ahnung, autark alles gewuppt hat?
Ja.
Und natürlich ist es aber auch für, also nicht nur so ein ängstliches, ich rede mit dir, wie reagierst du darauf? Aber auch für mich selber ein Aushalten, dieser Angst mal ein bisschen mehr Raum geben zu dürfen. Kein angenehmes Gefühl, aber wichtig.
Ja, jetzt hast du gerade so durch die emotionale Sicherheit gesprochen. Kannst du da noch mal ein bisschen mehr dazu sagen? Also, was gibt es denn für Muster? Weil natürlich als Kind lernen wir, was es bedeutet, uns emotional sicher zu fühlen. Dann als Erwachsene machen wir das ja meistens weiter, wenn wir es nicht reflektieren.
Was ich da ganz spannend finde, ist beim Thema emotionale Sicherheit. Ich glaube, der deutsche Ausdruck dafür nennt sich Mikrotraumata. Dass wenn auch, wenn gute Dinge fehlen, kann uns das zutiefst verunsichern. Natürlich nicht beim ersten Mal, aber wenn sich das immer mal wieder so steht, der Tropfen holt den Stein, wiederholt, dann fehlt uns da was. Und zu diesen Sachen, die fehlen und die bei uns was Negatives auslösen können, dazu gehören zum Beispiel Interesse. So, wenn sich jemand nicht für mich interessiert, nicht nachfragt, wenn meine Eltern keine Idee haben, ob ich jetzt Fußball spiele oder im Theater bin, das macht was mit mir. Auch fehlende Wertschätzung. Und das bedeutet nicht, dass ich über den Klee gelobt werden muss als Kind, dass man sagt, alles, was du anfasst, ist super, sondern Wertschätzung im Sinne von Orientierung. Wenn meine Eltern mir sagen oder meine Bezugsperson, das, was du gemacht hast, ist super, dann kann ich da so ein bisschen entspannen. Dann weiß ich, okay, ich bin hier auf dem richtigen Weg. Auch sowas wie Akzeptanz. Und gerade auch mit dem Unbequemen, dem Willen, dem Magischen akzeptiert zu werden. Na, gerade, also ich kenne das gut, dass ich am meisten geliebt wurde, wenn ich gut angepasst war.
Das kenne ich auch.
Ja, ne?
Stell dich doch nicht so an.
Genau, stell dich nicht so an, sei nicht so emotional, wein doch nicht. Auch sowas wie so eine innere Stimme, so ein Bauchgefühl ist, was komisch ist. Das habe ich erst als, ich fühle mich nicht erwachsen, aber als Heranwachsende, erwachsen werdende Person, die immer mehr das auch braucht und wo es auch immer mehr erlaubt wird, aber als Kind, meine Intuition war total off.
Ja.
Als Kind war es auch, das ist ein weiterer Punkt, dass meine Grenzen respektiert werden. Dass meine Sicherheit, ich sage, ich will das nicht. Das ist ein Raum und es beginnt bei der Großmutter ein Bussi geben.
Ja.
Na?
Oder ich will das nicht essen. Das ist ja auch
Oh
oft ein
ja.
Thema.
Ja. Voll, ich will es nicht essen.
Ja.
Und dann sind das ganz absurde. Und dann wird man vor allem, was dann passiert, man kriegt dann vor allem Scham.
Ja.
Also es wurde es für die wenigsten wurden mit 5 Jahren zwangsernährt. Aber du bist ein schlechtes Kind, du bist undankbar, damals im Krieg.
Ja, genau.
Ne,
Du musst den
ich,
Teller aufessen, sonst gibt es morgen keine Sonne und so.
genau, wenn du das nicht machst, dann darfst du nicht raus zum Spielen. Also, da ist dann schon, das sind so Dinge, die fühlen sich emotional gewohnt an, aber gleichzeitig wahnsinnig verunsichernd. Und eigentlich mit dem Wissen, dass wir das einer anderen Person geben, und wir geben das ja oft schon diesen kleinen Wesen. Wenn wir das auch unserem Partner geben und unser Partner oder unsere Partnerin uns gibt, dann fühlen wir uns automatisch ein bisschen sicherer.
Ja, und trotzdem gibt es auch ganz viel diese emotionalen Trigger, die man hat als Paar. Ich glaube ja auch, dass man sich als Paar so richtig aussucht, damit man zusammen wachsen kann und heilen kann und vielleicht auch die gleichen Thematiken irgendwie hat und sich anzieht, damit man genau diese Themen auch anschauen kann. Das finde ich auch sehr spannendes Thema. Kannst du uns dazu noch
Das
was teilen?
natürlich und super gerne. Und du hast recht, manchmal es ist eigentlich ganz absurd. Manchmal ist das, was ich tue, als Schutzmechanismus, nehmen wir an, es stresst mich total, dass, keine Ahnung, dass wir zu spät kommen. Und mein Schutzmechanismus ist dann, dass ich ganz hektisch werde. Oder sich vielleicht dann sogar anfangen zu nörgeln.
Ja.
Oder so ein bisschen Kontrolle ausübe. Und das kann ganz wunderbar auf die andere Person gefährlich wirken. Ah, Kontrolle kenne ich. Ich kenne sehr hektische, überforderte Eltern. Ich weiß, was es bedeutet, emotional, wenn da jemand nicht in seiner Mitte ist. Das macht mich auch unsicher. Und dann macht die Person zu,
Ja.
die macht die Ohren zu, die läuft weg, die macht dann erstmal was ganz was anderes. Und das gibt mir das Gefühl, oh, du hörst mir ja gar nicht zu. Ich bin bei dir nicht sicher, da ist ja null Interesse an meinem Bedürfnis. Ich bin dir gar nicht wichtig. Und dann mache ich vielleicht meinen Schutzmechanismus, der wird noch größer, dann bin ich richtig wütend und laut. Und anstatt dass wir einigermaßen pünktlich kommen, sind wir in einem handfesten Streit, wo ich ihm hinterherlaufe und er kann dann wegläuft, zum Beispiel. Aber wir haben das mit allen möglichen anderen Trägern, auch Eifersucht. Naja, oder Lautstärke, wie laut darf jemand sein oder auch nicht? Augenrollen erlaubt oder nicht erlaubt, Seufzen, Bestrafung oder einfach Emotionsregulation. Da hat mit jemand.
Ja.
Wie hast du gelernt, mit Triggern umzugehen? Hast du das Gefühl, du bist da schon auf einem guten Weg? Hast du da schon für dich neue Erkenntnisse und Weisheiten gesammelt?
Ja, sehr. Also ich habe das auch in der Partnerschaft immer so ganz schön gesehen, dass wenn ich zum Beispiel, gab es mal bei uns so eine Situation, dass wenn wir zusammen auf dem Markt waren oder so, und dann habe ich gesagt, guck mal, da drüben gibt es Maronen, wollen wir uns Maronen holen? Und das war für mich so, die kleine Julia möchte jetzt gerne Maronen haben. Dann hat er gesagt, nee, lass uns weitergehen. Und das war dann für mich so die Verletzung und oh mein Gott, so mein Vater hat mir keine Maronen gekauft. So, das stand dann so sinnbildlich dafür. Und dann haben wir darüber dann im Nachhinein dann auch gesprochen und das dann ausdiskutiert. Und dann hatte er auch total Verständnis dafür. Das war halt so schön. Ja, wenn, dass wir halt so offen dann einfach darüber sprechen und dann weiß jeder, woran er ist. Und das nächste Mal, dann, wenn ich wieder frage, ja, guck mal, da drüben gibt es Maronen, dann fragt er einfach, ich möchte keine, möchtest du gerne welche haben? Darf ich dir welche kaufen? Also, dass wir auch wirklich ganz konkret darüber sprechen, was hätte ich denn gerne gehört in dem Moment? Finde ich auch total schön.
Und oh, ich bin ganz begeistert, wie schön ihr das gemacht habt. Also, das klingt, als wärst du erstens ganz achtsam mit dir gewesen. Ah, da ist ein Schmerz, ich nehme den ernst.
Und das bin ich.
Ja.
Ja.
Und das darf sein, das
Ja.
darf wehtun, natürlich tut
Genau.
es weh. Beim
Ja.
Zuhören dachte ich mir, oh nein,
Ja.
die hätte einfach gerne Maronen gehabt und hat sich nicht getraut, das zu fragen, weil
Ja.
ihre Bedürfnisse immer an zweiter, dritter, vierter, fünfter Stelle waren.
Ja, genau.
Wie schön.
Ja.
Oh.
Ja, aber jetzt nochmal die Frage an dich. Was macht man denn, wenn in der Partnerschaft zum Beispiel, man sagt ja immer so, man heilt zusammen, Wachstum zusammen. Muss man dann auch immer zusammen bleiben oder gibt es auch wirklich irgendwann einen Moment, wo man sagt, okay, der Wachstum ist, ich darf mich trennen?
Also, ich glaube oder ich erlebe das auch bei, ich war jetzt am Wochenende auf einem Seminar und hatte da auch Kollegen, die einfach schon, keine Ahnung, 50, 60, 70 sind. Es war eigentlich ganz nett. Und ich fand es so erleichternd zu sehen, okay, auch wenn wir älter sind, manchmal gibt es Themen, die sind ganz klein und die machen einfach was mit uns.
Ja.
Und dann dürfen wir es nochmal auflösen. Und mit dem Werkzeug, das man irgendwann hat, geht es halt ein bisschen schneller. Und dann muss man auch keine Angst vor Verletzungen haben. So ein bisschen wie, keine Ahnung, wenn du dir heute in den Finger schneidest oder dir den, keine Ahnung, Kopf anstößt und eine Beule hast, wahrscheinlich denkst du nicht, ich werde morgen sterben. Aber das hat sich dadurch entwickelt, dass du gelernt hast, okay, wenn dann, ich brauche dann vielleicht ein Pflaster oder ich setze mich mal kurz hin, dass du einfach gut weißt, was mache ich denn, wenn da was ist, was mich verletzt. Und dieses Wissen haben wir noch nicht mit emotionalen Verletzungen, weil wir uns erstens gar nicht zugestehen, dass wir emotional verletzt sein dürfen.
Eben.
Na, so die gibt es nicht. Wir dürfen auch nicht emotional krank sein
Und man
damit.
sieht es ja halt auch nicht. Man
Genau.
sieht ja die Beule nicht, die im Innen ist, ne?
Volle Kanne. Ja, wir sehen sie, also auch der andere sieht sie
Ja.
nicht. Dann haben wir nicht gelernt, wie man sie gut lösen kann. Und dann merkt sich unser Gehirn leider auch emotionale Verletzung viel stärker als körperliche. Was ich damit sagen will, wir werden heilen und wir brauchen ein bisschen Handwerkszeug, damit es leichter geht. Wenn wir das Gefühl haben, oh Mist, ich bin in der Beziehung und plötzlich kommen ganz viele alten Wunden hoch, überhaupt nicht schlimm. Die Idee ist einfach nur, dass wir irgendwann merken, wir sind dem nicht so ausgeliefert, wie wir das vielleicht als Kinder waren.
Ja.
Und manchmal ist so ein bisschen die Frage, wann bin ich denn geheilt? Wann ist es denn gut?
Eben.
So ein bisschen wie mit körperlichen Beschwerden. Ich hatte zum Beispiel meine Knie-OP, ich habe Fußball gespielt und habe mir die Bänder gerissen. Und ich würde sagen, ich bin geheilt. Ich kann ganz normal laufen und es ist alles entspannt. Aber mein Knie ist einfach ein bisschen sensibler. Ich würde jetzt deswegen nicht sagen, dass ich da eine Erkrankung habe, aber einfach eine Sensibilität. Und das Gleiche gilt auch für emotionale Themen. In dem Moment, wo ich merke, ich bin geistig flexibel, also ich kann auf Trigger, kann ich entscheiden, wie ich auf die reagieren möchte. Möchte ich jetzt sofort auf dem Markt anfangen, mich auf den Boden zu schmeißen und zu schreien, laufe ich sofort weg und sage, wir können nie zusammen sein, du wirst mich nie verstehen. Oder sage ich, okay, wenn wir zu Hause sind, setzen wir uns kurz zusammen und ich erzähle dir, wie es mir geht und vielleicht finden wir eine gute Lösung. Und darum geht es ein bisschen.
Aber gibt es auch manchmal Momente, wo man sagt, nee, da darf man sich dann auch trennen?
Also,
Oder
vielleicht ist
würdest du
das.
sagen, nee, es kommen immer schon die richtigen Menschen zusammen und die sollen dann auch zusammen bleiben, weil sonst ist man dann mit dem neuen Partner zusammen und hat wieder die gleichen Themen, weil die Verletzung nimmt man ja mit.
Das ist eine spannende Frage und ich will da ganz vorsichtig sein, weil wenn ich auf der einen Seite sage, ja, man ist dann schon auch, man sollte zusammen sein und umso verletzender, desto besser, so ganz hart ausgedrückt, dann mache ich damit auch Raum für ganz toxische Beziehungsmodelle. Weil man das dann immer vor sich selber so verargumentiert, gerade weil wir uns so triggern, sind wir wichtig füreinander. Und es wird Beziehungen geben, da hast du an dir gearbeitet, die andere Person hat an sich gearbeitet und natürlich kommen Themen hoch, aber es fühlt sich nicht so dramatisch an. Was da vielleicht hilft, ist, dass eine Beziehung ein Wachstumsraum sein darf, aber sie sollte keine Werkstatt sein. So ein bisschen wie mit so einem, wenn ich ein Auto habe, natürlich muss ich da ab und zu zum TÜV oder Ölwechsel, klar, aber wenn ich jede Woche mehrere, keine Ahnung, sehr viel Geld, sehr viel Zeit eigentlich darin investiere, dieses Auto in die Werkstatt zu schieben und de facto auch nichts von diesem Auto habe, weil es immer in der Werkstatt steht,
Ja, das meine ich.
dann würde ich aufpassen. Ich würde auch aufpassen, wenn ich das Gefühl habe, dass die andere Person gar nichts von dem Konzept von emotionalem Heilen hält. Also wenn die Ich meine, das ist auch schwierig, wenn ich am Ende das Gefühl habe, ich bin ganz alleine damit. Ich bin ganz, 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 ganz alleine damit.
Eben. Ja, genau. Und ich komme ja auch so ein bisschen aus dem spirituellen Bereich. So, ich bin ja Yoga-Lehrerin und da habe ich es auch ganz oft erlebt, dass ganz viele Frauen dann Yoga-Ausbildung machen und total an sich arbeiten. Und dann kommen sie aber nach Hause und der Mann ist halt total der Muffel, will den ganzen Tag nur vorm Fernseher sitzen, sein Bier trinken und will mit dem ganzen Zeug nichts zu tun haben und will nur in seiner bequemlichen Komfortzone bleiben. Dann ist es, glaube ich, auch schwierig, da irgendwie als Paar weiterzukommen, wenn der eine so richtig 200% gibt und der andere halt nichts.
Es gibt da so ein wunderschönes Bild von der Sonne und dem Mond. Und die Sonne und der Mond haben, vielleicht kennst du das schon, die haben so eine kleine Pflanze. Und die Pflanze braucht auf der einen Seite natürlich die Sonnenstrahlen von der Sonne und vom Mond dann so dieses, kann das Wasser, das ruhen kann, alles, was dazu gehört, damit sie gut wachsen kann. Dann irgendwann sagt die Sonne, oh, heute verstecke ich mich so ein bisschen hinter den Wolken. Und der Mond balanciert das aus. Und dann merkt die Sonne, oh cool, das funktioniert ja auch, wenn ich mich ein bisschen rausnehme. Dann macht der Mond noch mehr. Aber irgendwann, und das passiert, das funktioniert eine ganze Weile so, auch für die Pflanze, aber irgendwann merkt halt auch die Pflanze und der Mond, oh Mensch, irgendwie die Pflanze wächst nicht, die geht ein, einfach weil da ein ganz wichtiger anderer Teil fehlt. Und klar, wir können alle mal so ein bisschen ausgleichen. So wie dein Partner dich mal ausgleicht, wenn du gerade ganz viel zu tun
Genau.
hast und andersherum. Und das ist
Ja.
wichtig. Aber wenn das am Ende des Tages so ist, dass diese 100% Beziehungspflege von einer Person getragen werden, dann darf man hinterfragen, ob das noch eine Beziehung ist. Und ich würde auch behaupten, also ich möchte natürlich niemand, also ich bin Paartherapeut, ich freue mich auch erstmal, wenn da eine Verbindung möglich ist.
Ja.
Wenn von der anderen Seite kein Verständnis und auch oder sogar ein richtiger Widerstand gegen Beziehungsarbeit im Raum steht, dann wird es schwer, eine gesunde Beziehung zu führen, weil die nicht auf Augenhöhe sein kann. Und ich kann verstehen, warum manchmal das Gegenpol daran festhält, weil es bequem ist. Auf so vielen Ebenen.
Total.
Aber, und das ist auch nicht nur bequem, es hat ja auch für andere Beziehungen, Generationen funktioniert.
Ja, eben.
Aber ich meine, wenn man sich Statistiken anschaut, schon auch zu Lasten vieler Frauen.
Ja,
Na,
lass uns
wenn.
nochmal da so ein bisschen auf die Frauen drauf eingehen. Vor allen Dingen, wenn die gerade Mama geworden sind, so wie bei mir jetzt ein bisschen, bei mir ist es jetzt 8 Monate her, aber ich habe schon so gemerkt, krass, im ersten Jahr, so wenn das Kind da ist, das erste sind natürlich beide Eltern erstmal nur all eyes on the child und wir wollen alles richtig machen, wir sind total unsicher, so, ne, mit dem Kind und oh Gott, ist alles jetzt zum ersten Mal und natürlich ist dann das Kind steht auch erstmal so über der Partnerschaft. Und das ist auch mal für eine Zeit lang okay, aber ich glaube, dann irgendwann darf man auch wieder so zu sich zurückkommen als Paar und da wieder auch für sich genug Zweisamkeit haben. Und ich glaube, da hat meine Hebamme auch mal gesagt, ja, hattet ihr schon die Krise hinterm Wickeltisch? So, das ist schon bekannt bei denen, ne? So, dass dann oft die Paare sich dann auch mal anzicken oder sagen, jetzt wickel du doch mal wieder und jetzt nimm du ihn doch mal und jetzt, ich habe ihn doch schon dreimal zum Schlafen gebracht. Ja, aber ich habe schon die Nacht gemacht und du hast es. Und dann sind auch wie so zwei innere Kinder, die so gegeneinander kämpfen. Hast du da irgendwie noch einen Tipp, wie man da schafft, irgendwie noch ein Paar zu bleiben? Und da geht es da wirklich nur um den Raum, sich den zu nehmen, weil das alle andere ist ja auch so wichtig. Und das Kind und der Haushalt und
Also, zum er das ist aus der Folge, also mir kommt zumindest mit der Hebamme, das war auch die, mit der du auch schon ein Interview geführt hast, ne? Das war super gut. Das hat mir echt gefallen. Zu der Frage, was machen wir denn? Es tut erstmal weh, weil man die meisten, wenn sie, nicht alle, aber die meisten, wenn sie eine Familie gründen, die machen das ja, weil sie mit den Menschen an ihrer Seite sagen, du bist echt toll, mit dir möchte ich das machen, mit dir kriege ich das hin, wir schaffen das gemeinsam mit keinem anderen Menschen auf der Welt. Und ich kriege jetzt nicht nur ein Kind, um ein Kind zu haben, sondern ich will mit dir das wuppen. Und das ist so ein Schmerz, wenn man plötzlich das Gefühl hat, ich bin so alleine. Und deswegen liebt man sein Kind total, aber manchmal kommt man natürlich an Situationen, wenn man nicht schläft, wenn man 3 Tage nicht gegessen hat und eine Woche nicht geduscht, weil man keinen Moment für sich hatte, wo man sagt, oh, ich bin echt einfach Oberlippe und also ich bin einfach im roten Bereich. Und da braucht man seinen Partner. Und man will den auch und man will den nicht, man will nicht gleichzeitig nicht bedürftig sein, aber man braucht ihn gleichzeitig und das macht in einem drin so ein Dilemma, so ein Zwiespalt zwischen,
Ja, sehr.
ne? Was ist denn das, was du bräuchtest? Weil ich merke auch an deinem Gesicht, dass du hattest was gebraucht, ne? Was hattest du
Ja,
gebraucht?
mehr noch mehr Zeit für mich. Und noch mehr Unterstützung, also noch mehr Menschen, die da sind und auch mal das Kind abnehmen und so. Weil auch zu zweit finde ich aber viel zu wenig. Achso.
Es ist einfach, ja, man sagt ja auch, es braucht ein
Genau.
Dorf, was nicht bedeutet
Genau.
Oma und Opa, aber Freundinnen, Freunde. Und es ist für viele Frauen, glaube ich, so schwer, wirklich um Hilfe zu fragen und sich da verletzlich zu machen. Ne? Und es hätte es gebraucht. Das heißt hier ganz offiziell die Erlaubnis, man darf sich zumuten. Man ist keine Zumutung, aber man darf aber diesen Mut nehmen, dieses, ich mache mich bei dir verletzlich, dass ich dich brauche.
Ja.
Und das kann im Zweifelsfall nicht nur der Partner alleine wuppen. Der ist nämlich auch wahrscheinlich an der einen oder anderen Stelle im roten
Ja,
Bereich.
sehr.
Das ist das Erste. Man darf Unterstützung sich holen. Das Zweite ist so ein gemeinsames Verständnis von uns geht es beiden gerade schlecht. Es ist nicht du gegen mich, ich gegen dich, sondern wir beide sind gerade in der Krisensituation. So ein bisschen wie wir laufen gerade beide durch so eine Wüste.
Ja.
Na?
So der Limit.
Genau, wir sind, und du machst das nicht absichtlich böse und ich mache es nicht absichtlich hart für dich. Und ich weiß, du meinst es, ich weiß kognitiv, das ist kein Angriff gegen mich, wenn du gerade meckerst oder jammerst, du bist am Limit. Und du kannst dich bei unserem Kind noch zurückhalten, was gut und wichtig und genauso sein soll. Und auch wenn ich nicht will, dass ich da im Freibock bin, ich verstehe, dass du irgendwo kurz einen Raum brauchst, an dem du das rausgeben darfst. Das heißt, das ist das Zweite, so ein Mitgefühl mit uns selbst, Selbstmitgefühl, aber auch mit der anderen Person. So ein bisschen, ihr macht dann gemeinsam Marathon. Stell dir vor, du machst mit deiner besten Freundin einen Marathon oder ihr seid, keine Ahnung, 8 Tage lang versucht in der Alpenüberquerung. Wenn die jammert, wenn die mal nicht kann, wahrscheinlich würdest du sagen, ich kann es verstehen, es klappt sauduf. Mir geht es genauso. Und allein mit einem, uns geht es beiden ganz genauso. Es ist nicht, dass du über mir stehst, dass du weniger machst als ich. Wir beide geben so viel, wie wir können, wird es oft leichter. Und dann im dritten Schritt. Es gibt etwas, das nennt sich Koregulation. Das funktioniert ehrlicherweise immer ein bisschen leichter, wenn es uns selber gut geht. Weil es gibt ja auch Studien, Empathie funktioniert besser, wenn wir selber reguliert sind. Also wenn es mir gut geht. Keine Ahnung, ich habe ein Eis gegessen, die Sonne scheint, ich habe ausgeschlafen. Dann kann ich viel empathischer auf dich reagieren. Auch wenn mich die Sachen nicht triggern. Also wenn du mir erzählst, ich habe nicht geschlafen, das macht ja nichts mit mir. Ich kann auch locker das Kind nochmal wechseln, wickeln, alles easy.
Genau.
Weil ich wieder raus kann. Aber wenn ich selber nicht geschlafen habe, nichts gegessen habe, dann bin ich vielleicht nicht ganz so empathisch. Nicht, weil ich dir gegenüber nicht empathisch eingestellt bin, sondern weil gerade mein Körper sagt, wir haben keine Ressourcen. Trotzdem kann es hilfreich sein, weil wir sind ja nicht immer nur unten, sondern manchmal auch oben, sich bewusst zu machen, dass wir miteinander und füreinander wahnsinnige Kraftorte sein können. Wenn du zu deinem Freund gehen kannst und sagst, weißt du, heute hat unser Kind einfach 8 Stunden geweint. Und er sagt, sau doof. Und nimmt dich einfach in den Arm und du kannst da einfach mal nur weinen. Weil du sagst, es ist fast so ein Druck. Und ich liebe mein Kind, aber es ist so anstrengend, nicht zu schreien, wegzulaufen, was auch immer. Dann wird es leichter. Wenn du gerade, keine Ahnung, wenn er gerade schon 3 Stunden lang das Kind wiegt und hinläuft, rechts rum, links rum. Und er sieht dich und du zeigst ihm einfach mit so einem ganz liebevollen, mitfühlenden Blick so, I feel you and I see, ich sehe, wie viel du machst. Dann sagt er, okay, dann ist es leichter. Na, das sind so Kleinigkeiten.
Kleinigkeiten, ja.
Ja.
Voll schön. Danke.
Ja, das ist eigentlich nur eine Erinnerung. Ich glaube, du machst das eh vom Gefühl her. Wir lernen uns ja heute erst kennen, aber
Ja.
ich glaube, dass du das eigentlich eh schon intuitiv machst und Koregulation ist eigentlich was Intuitives. Wir müssen nur
Ja.
manchmal daran erinnert werden.
Ja. Sehr gut, voll wichtig. Danke. Ja, dann finde ich es auch nochmal wichtig, weil du jetzt gerade da bist, nochmal das Thema zum Thema Partnerschaft und Liebe. Manchmal lernen wir ja auch so als Kind, was bedeutet denn Liebe und Partnerschaft? So zum Beispiel, Liebe bedeutet Geld oder Liebe bedeutet Sicherheit oder Liebe bedeutet Streit oder Liebe bedeutet, na, es kann ja auch was Ungesundes sein, so.
Voll.
Oder Liebe bedeutet, dass der Partner eifersüchtig ist oder mir wehtut, wenn wir jetzt mal so ganz ins Extreme gehen, ne? Weil dann bin ich ihm ja wichtig. Wenn er eifersüchtig ist, dann liebt er mich ja, ne? So.
Naja.
Kann man sowas umlernen?
Auf alle Fälle. Wir Menschen sind ja zum Glück Mensch, also wir haben ja ein Gehirn und können was verändern. Und wir wissen auch heutzutage, dass wir eigentlich bis ins hohe Alter neue neuronale Verknüpfungen knüpfen können. Solche neuronalen Netze in unserem Gehirn, die sind dafür da, dass wir bestimmtes, wenn ein Reiz reinkommt, dann später auch eine bestimmte Emotion, bestimmte Glaubenssätze, Gedanken und dann aber auch am Ende bestimmtes Verhalten hinten rauskommt. Das Problem in Anführungsstrichen ist manchmal, wir können uns diese neuronalen Netze vorstellen wie so Loipen. Wenn man so Ski fährt oder Schlitten fährt, umso öfter man eine bestimmte Loipe lang fährt, umso tiefer geht sich die rein. Und das Gleiche gilt eben auch für diese neuronalen Netze. Also wenn ich nur sehr oft gelernt habe, Liebe ist auch Missbrauch, Liebe ist Übergriffigkeit, Liebe ist Mauern, Liebe ist Stille, Liebe ist Bestrafung, dann habe ich da sehr tiefe Loipen, die dann auch zu einem bestimmten Verhalten auf meiner Seite führen. Was wir machen oder was wir dann brauchen, sind neue Erfahrungen. Also, weil diese neuen Erfahrungen, die sind dann quasi, als würde ich woanders langfahren
Ja,
mit
die
dem
fühlen sich ja dann auch
Schlitten.
erstmal unsicher an.
Voll. Weil, und man will dann vielleicht auch immer wieder zurück, ne? Und deswegen finde ich es so wichtig, gemeinsam Beziehungsarbeit zu machen, weil wenn dein Partner, so wie vorher mit dem Maronen, in dem Augenblick, wo er gesagt hat, oh, das nächste Mal kann ich es anders machen und ich verstehe, erinnerst du dich noch an das Gefühl, was sich dann eingesetzt hat bei dir?
Verständnis. Also er sieht mich.
Ja.
Wird ernst genommen.
Ja. Verständnis, er sieht mich. Es war so nett, dein Gesicht hat gerade so eine Weichheit bekommen und so eine Freude. So, und fast wie was Erleichterndes. Und so fühlt sich dann Heilung an.
Ja.
Ah, ich mache eine neue Erfahrung und es ist schön. Oh, da
Ja.
kann ich mich rein entspannen. Und dann haben wir zumindest fürs nächste Mal so eine Idee, ah, der kann das und ich kann das auch. Und dann müssen wir vielleicht nicht mehr über Bande spielen und erstmal den Schutzmechanismus rausholen, mit ich ziehe mich zurück, ich bin beleidigt, was auch immer.
Ja.
Sondern kann direkt sagen, hey, das hat so gut mit den Maronen funktioniert. Ich habe da noch so einen anderen Wunsch. Könnten wir das da ähnlich machen? Und dann sagst du, okay, welcher Wunsch ist es denn? Und dann sagst du sowas wie, schwierig, ich kann noch gar nicht sagen, was meine Bedürfnisse sind, weil es ist so unbequem und ungewohnt. Aber ich würde mich so freuen, wenn du mir Blumen mitbringst, weil ich habe mir das immer gewünscht. Und du musst keine Sorge haben, dass ich es dann doof finde. Aber ich denke mir so, irgendwie finde ich Blumen so wunderschön. Und mir fehlt das. Das ist irgendwie so ein, auch wenn das gar nicht wichtig ist, ich könnte mir ja selber Blumen schenken. Aber irgendwie wäre es so toll, die von dir zu bekommen, weil ich dann wissen würde, du denkst an mich.
Ja, voll schön. Danke.
Danke
Da
dir.
kann ich richtig reinsinken in deine Energie. Voll schön.
Das freut mich.
Ja.
So fühlt sich auch emotionale Sicherheit an. Ne, das hat so was Friedliches.
Ja.
So, und auch ein, alles ist möglich. Und mir ist bewusst, dass es manchmal braucht, um aus diesen Mustern rauszukommen. Mir ist bewusst, dass wenn ich das erzähle, in der Theorie das so leicht klingt.
Ja.
Und deswegen ist es mir wichtig, das erstmal nur so als Vision mitzunehmen, zu sagen, es geht. Das ist
Ja.
jetzt nichts, was nur Hollywood uns erzählt, sondern das ist tatsächlich möglich. Das zeigen meine Paare. Ich sehe das immer wieder bei meinen Paaren. Das ist wunderschön, wunderschön. Aber auch die Wissenschaft,
Ja.
dass man da rauskommt. Und dann darf man sich ein bisschen ausprobieren. Na, wir haben so viel Angst und auf der anderen Seite von Angst ist Neugierde in unserem Gehirn.
Spannend, schön, danke. Ja, und du hast ja auch ein wundervolles Buch geschrieben, jetzt gerade brandneu. Das kann man sich jetzt bei dir vorbestellen auf der Seite. Das verlinken wir in den Shownotes. Wie kam es dazu? Für wen ist dieses Buch? Wer darf das lesen? Was ist das Thema?
Oh, wie nett, dass du mir so eine Brücke baust. Dankeschön,
Ja,
danke dir.
gerne.
Also, das Buch heißt Wieder Herz gestellt, weil es
So ein
wirklich darum
cooles
geht,
Wort.
ne?
Yes.
So, ich mag aber auch so Wortspiele. Ich finde
Ja,
das.
und da darf man dann immer noch mal zweimal hingucken. So, was steht da jetzt gerade so? Da bleibt man so richtig hängen. Ist voll gut.
Oh, voll, oh, voll, weißt du, so ein Buch schreiben ist ja auch so ganz verletzlich. Oh, aber auch Podcast machen ist am Anfang immer so, oh. Man zeigt sich jetzt, was
Ja.
passiert. Und deswegen freut mich das so, dass du das sagst und es dir gefällt. Oh,
Ja,
super.
wirklich.
Oh.
Wieder herzgestellt. Richtig schön.
Und was mir, also das ist schon mein zweites Buch. Das erste Buch ging darum, wie finde ich denn jemanden, mit dem ich, der so einen sicher gebundenen Bindungsstil hat. Mir ist bewusst, selbst wenn ich dann jemanden finde, der am Anfang ganz toll wirkt, Beziehung ist ja nicht nur Dating, sondern gerade wenn wir uns sicher fühlen, kommen oft sogar Dinge hoch, von denen wir dachten, die sind weit weg.
Ja.
Also wenn man Single ist und sich an niemanden bindet, man hat auch keine Verlustangst. Das kommt erst, wenn man sich auf jemanden wirklich einlässt oder wenn man jemanden wirklich braucht.
Ja.
Und ich habe auch gemerkt, dass Selbstliebe allein ist, also Selbstliebe ist an sich was ganz, ganz Wichtiges, auch Selbstakzeptanz, auf sich selber stolz zu sein, wahnsinnig wichtig. Aber es ist für mich kein Ersatz. Also mein Gefühl war, selbst wenn ich mich sehr liebe, wenn die Liebe nicht von meinem Partner auch kommt, dann ist es nicht gut. Dann fühlt sich das nicht satt an. Ich fühle mich nicht satt.
Ja.
Und ich glaube, man hört das ganz viel, dass Selbstliebe einem reichen muss, aber mir hat sie persönlich nicht gereicht. Und ich fand es so schade, dass Heilung, also na, ich weiß, ich bin Paartherapeutin und ich liebe das zu sein. Aber ich finde es eigentlich schade, weil ich das Gefühl habe, eigentlich können wir in einer Beziehung noch viel tiefer heilen. So, ich sehe meinen Job viel mehr als so was Edukatives, was Lernendes, manchmal auch ein bisschen wie so ein Schwimmbecken, in dem man gerade schwimmen lernt, bevor man ins offene Meer geht.
Ja.
Aber de facto wollen wir ja nicht nur im Pool Bahnen schwimmen, so schön es ist, sondern manchmal auch, keine Ahnung, so ist diese Offenheit und diese Weite und dieses Wilde so gemeinsam spüren. Und dafür brauchen wir eine Beziehung. Das funktioniert nur in Beziehungen so. Und das war so der Hintergrund, warum ich dieses Buch geschrieben habe, weil ich mir dachte, Beziehungen, also das kann was ganz, ganz Heilsames, Heilvolles sein. Und es braucht am Ende des Tages auch gar nicht so viel.
Wow.
Ich meine, du machst da auch Yoga, auch durch den Podcast, oder nicht nur, du machst nicht nur so, sondern du unterrichtest auch, du hältst ja auch viel Raum.
Ja.
Wahrscheinlich, also das eine ist bestimmt, wie lerne ich jemanden, bringe ich jemanden bei, den so einen Handstand zu machen. Aber dass da auch einfach ganz viel emotionales Halten ist. Ich
Ja.
sehe die Person, ich spüre die Person, ich gehe auf die ein, ich bin in Resonanz, ich habe die im Blick, ich bin geduldig, ich akzeptiere, wenn sie nicht alles perfekt macht.
Ja. Ja, total.
Und wahrscheinlich hast du gerade durch das, was du mitgibst, nicht nur durch den Handstand, sondern auch durch dieses emotionale Präsentsein, dass die Leute danach aus den Stunden kommen und sagen, oh, ich bin so, ich fühle mich so gut.
Ja, und fühlt sich halt auch gehalten.
Voll. Und das ist einfach dann eine kleine Erinnerung oder ein Umdenken, um sich dieser Superkraft, die wir haben in Beziehung, bewusst zu werden.
Ja, voll schön. Ja, ich bin schon ganz gespannt auf dein Buch. Das kommt ja bald zu mir. Vielen Dank.
Ja, ich schick's dir schon, da freue ich mich schon sehr, sehr, sehr. Oh, es kommt
Danke.
jetzt, ich habe jetzt natürlich, ich habe schon gelesen und alles, aber jetzt glaube ich, morgen oder so kommt dann das Printexemplar.
Wow, wie aufregend.
Es ist so auf, wirklich.
Ja, cool.
Überlegst du
Ja, auch
auch?
wie so ein Baby, was dann geboren wird, ne?
Ja, so ein bisschen, ne?
Ja.
Du hast gesagt, dein Sohn ist jetzt 8 Monate, ne? Wie
Genau.
ist das für dich? Weil ich kenne das von vielen Müttern, dass wenn sie selber gebären, sie auch ihre eigene Kindheit nochmal ganz krass reflektieren müssen, da viele Sachen hochkommen. Und wenn ich mich hineinfühle, das Gefühl habe, wow. Und da bräuchte es eigentlich erst recht einen Partner, der das mithält, ne?
Ja,
Ist
genau.
das, ist es, passt das Bild oder ist das
Ja,
nur meine?
total. Wir haben es auch im Yoga so gelernt, dass beim ersten Kind macht man nochmal so eine Altersparallele mit durch beim ersten Kind. Also alles, was ich jetzt mit ihm erlebe, erweckt nochmal alle meine Wunden, die ich auch als Baby hatte oder auch in der Schwangerschaft schon bei meiner Mutter. So spannend. Und deswegen sagen auch viele so im Yoga, das erste Kind ist das Anstrengendste, weil du da nochmal deine ganzen Themen mitgehst und anschaust und durchfühlst und dann wird es halt leichter.
Wow, ja,
Also
es
cool,
wird
dass du
ihm
das jetzt
leicht.
auch nochmal sagst.
Ja, ich glaube, das ist einfach wichtig, dass man es weiß und auch auf der Partnerseite oder Partnerinseite, egal wer denn, dass man da einfach Mitgefühl hat. Wenn ich mir vorstelle, da läuft gerade jemand durch, so im Schnellverfahren, durch alle Kindheitstraumata,
Ja, wirklich.
die jemand hatte, ich glaube, man ist dann viel, viel nachsichtiger und
Ja.
gütiger,
Ja,
weil
total.
man dann weiß, okay, die Person meint es nicht böse, aber wenn sie gerade gereizt reagiert, wahrscheinlich merkt sie, wie liebevoll sie selbst zu ihrem Kind ist und
Ja,
wie ihr das gefehlt hat.
genau. Genau solche Sachen. Und viele Sachen laufen ja unbewusst ab. Das ist ja mir ja nicht die ganze Zeit alles bewusst und man läuft nur bewusst durch die Gegend, sondern gerade wenn man dann auch wenig geschlafen hat und so, dann ist es ja auch nochmal verstärkter alles so.
Total. Und dann ist man halt groggy, man kann es gar nicht
Ja,
erklären. Aber
genau.
wenn dann jemand auf der anderen Seite einfach empathisch ist und sagt, hey, ich merke, Julia,
Ja.
irgendwas passiert gerade bei dir und ich habe überhaupt keine Ahnung, was los ist. Und dann weißt du es vielleicht selber nicht, aber in dem Moment, wo du darüber redest, sagst du, oh, das hat so wehgetan. Oder ich hatte gerade eine neue Erkenntnis, die wichtig war.
Ja, voll schön. Also danke dir, meine Liebe, für die tolle Arbeit, die du machst. Und danke für das Buch. Ich bin ganz gespannt und ja.
Ich danke dir.
Bedanke mich für das Gespräch und hast du noch zum Abschluss noch etwas Wichtiges, was du gerne uns Frauen hier mitgeben möchtest? Etwas Stärkendes?
Gerne. Ich habe da wirklich was. Ich glaube, was wir Frauen kollektiv lernen dürfen, ist so ein gemeinsames und kollektives Stolz sein. Ich kenne viele Frauen, für die Stolz erstmal auch mit vielen negativen Attributen verbunden ist. Oder das Stolz, was ist, was man ganz kurz nur spürt. Und dann rast man direkt weiter. Also ich bin 5 Sekunden stolz und dann kommt das nächste Projekt. Oder ich traue mich gar nicht zu sagen, auf was ich stolz bin, weil ich Angst habe, dass ich dann abgewertet werde oder was auch immer. Und ich glaube aber, dass wir kollektiv das als Gefühl üben dürfen.
Ja, sehr.
Ja.
Also seid mal alle stolz auf euch, ihr super Muddis und Frauen.
Ja, voll. Ach, Julia, das ist so schön mit dir. Du hast so eine tolle, einladende, warmherzige. Ich traue mich gar nicht zu sagen, weich, aber ich hoffe, es fühlt sich an, wie wenn ich in so einen frisch gebackenen Muffin mit dir so mich so reinlege, wenn ich mit dir quatsche.
Ja.
So fühlt es so, oh, der so
Danke.
ganz fluff, der so. Und dann ist er ab und zu so ein bisschen Biss, so eine kleine Blaubeere oder sowas.
Ja,
Oder so ein Schokostückchen.
genau.
So
Oh.
fühlt sich das mit dir an. Danke dir.
Ja, danke. Du hast auch so eine schöne weibliche, entspannte und so auch so eine Langsamkeit. Und das finde ich total toll. So in dieser heutigen, schnelllebigen Zeit ist es mit dir so entspannt, langsam, schön, weiblich. Vielen, vielen Dank.
Gerne, gerne. Ich glaube, das hat sich hier so gut
Ja,
gemeldet.
danke für deine
Oh, danke
Zeit.
dir. Danke, danke dir. Es war wirklich schön. Danke auch allen fürs
Ja,
Zuhören.
genau, danke allen fürs Zuhören und
Oh.
gönnt euch gerne das Buch. Wir tun alles in die Shownotes oder bucht bei ihr mal eine Session oder folgt ihr bei Instagram. Ich verlinke dann alles unten drunter. Danke euch, ihr Lieben. Ciao. Und wenn dir diese Folge gefallen hat, dann bitte ich dich, dir 5 Sekunden Zeit zu nehmen und mir einmal 5-Sterne-Bewertung zu geben auf iTunes und Spotify und vielleicht auch eine schriftliche Bewertung dazu lassen und mir bei Instagram zu folgen, @surayoga. Ich freue mich auf dich und danke, dass du hier bist.